Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei Smürek trifft auf Radio Potsdam. Mein heutiger Gast hat bei über 130 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn schon mal oder vielleicht sogar viel öfter gesehen haben, ist ganz schön hoch. Jetzt, in diesem Moment, sehen Sie ihn nicht, aber gleich können Sie ihn hören. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie kriegen auch das passende Bild in Ihrem Kopf dazu geliefert. Seine Rollen im Polizeiruf 110, Der Fahnder, Wilsberg, Soko Leipzig oder auch Kitzbühel oder auch in Dutzenden anderen Kriminalfilmen. Er war der Erich Honecker in der Komödie Vorwärts immer oder aber auch 8 Jahre lang Fritz Delvo gemeinsam mit Andrea Sawatzki im Ermittlerteam im Frankfurter Tatort. Zu seinem Repertoire gehören aber auch politisch anspruchsvolle Filme wie zum Beispiel Der Staat gegen Fritz Bauer und vieles, vieles mehr. Was das Schöne am Wohnmobilurlaub ist, wie man seine Tochter zufällig in Australien treffen kann, wie es ist, wenn man von einer Schauspielerlegende direkt am Set rigoros abgelehnt wird und was man eigentlich als Bierbotschafter macht, das und vieles mehr will ich ihn heute fragen. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Jörg Schüttauf.
Ja, hallo, freue mich, danke.
Du bist in Karl-Marx-Stadt geboren, im heutigen Chemnitz. Die erste Frage, die ich dazu habe, ist, steht es noch als Geburtsort in deinem Ausweis? Ich weiß von einer Freundin, dass das mal da drin stand. Das war so nach der Wiedervereinigung. Ich weiß nicht, ist das immer noch so? Steht das im Dokument drin?
Karl-Marx-Stadt. Ja, das ist mir auch immer noch. Also
wie ist das im Ausland, wenn da mal jemand liest Karl-Marx-Stadt? Fragen die da irgendwie, was gibt's das noch?
Nee, das überliest man gelegentlich, aber ich meine, gut, also ich kann sagen, heute hieß es Chemnitz. Früher, ganz früher hieß es auch Chemnitz, aber zu meiner Zeit eben, wie ich da war, so in den 60er Jahren geboren, nicht wahr? Ende 60er Jahre oder sagt man 50er, ich weiß nicht, das weiß ich immer nicht. Oder sind das die 70er? Naja, jedenfalls kann ja jeder nachgucken, wie alt ich eigentlich bin. Sehe natürlich verdammt viel jünger aus, ist ja klar. Also dieses Chemnitz war es dann später, aber ich sage, ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren.
Ich bin in Halle an der Saale geboren, habe dort lange gelebt. Jetzt lebe ich schon lange in Potsdam und ich finde es hier mal zusammengefasst aus vielen Gründen schöner. Du bist in Chemnitz geboren, wohnst jetzt in Kaput. Wie ist es bei dir?
In Halle an der Saale findest du es schöner?
Nee, hier finde ich es schöner.
Ach so.
Also die Innenstadt in Halle ist auch schön, aber ich finde so Umgebung, Landschaft, was man hier alles so hat, ist schon irgendwie schön in Potsdam.
Ja, das ist durchaus schön, aber was ich als Kind und Jugendlicher gar nicht wusste, dass es um Chemnitz herum eigentlich auch ganz, ganz schön ist. Da gibt es das Vogtland, das Erzgebirge und da gibt es meine 3 Enkelkinder und die Tochter, auf die wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, die große Tochter, die alte Tochter, mittlerweile älter als ich, gefühlt. Und da ist es auch sehr schön. Und da muss ich sagen, komme ich auch ein bisschen mehr ins Schwärmen, weil es so hügelig zugeht. Und ich will dann immer gucken, was hinter dem Berg ist. Ich muss also auf den Berg und durch den Wald und an dem Feld vorbei. Und hier brauchst du eigentlich nur auf den Baum klettern. Und dann siehst du, ach, da ist ja die Nute. Und da haben wir auch gleich die Havel. Und da geht genau.
Es gibt aber viel Wasser und man kann schwimmen und so. Ist eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, hat Chemnitz Wasser?
Ja, aber so einen ganzen Tag schwimmen, das ist jetzt auch nicht mein Ding. Also, ich bin natürlich auch wirklich eine kleine Wasserratte. Also Gott sei Dank. Ich habe ein bisschen was zum Paddeln und ich habe sogar was zum Rudern. Also, aber nicht so ein Angelkran, sondern ein richtiges sportliches Teil. Also, das macht richtig Spaß. Übrigens war ich heute rudern und seitdem tut mein Arm weh.
Ja, es tut mir leid. Ich halte das Mikrofon deswegen auch, ne? Also, brauchst nichts machen. Also, war das so eine kleine indirekte Einladung, sich Chemnitz mal anzuschauen? Ist doch gar nicht. Ich weiß, die Kühlschränke kamen aus Chemnitz, ne?
Falsch. Schwarzenberg, Entschuldigung bitte. Also, was soll denn das? Chemnitz. Aus Chemnitz kam sicher ganz, ganz viel. Vor allen Dingen auch viel Unzufriedenheit, weil der Sachse an sich ist ja natürlich ein bisschen nördlicher als, ich sag mal so, der zufriedene Brandenburger. Oder eben, wenn er nörgelt, dann nörgelt er richtig. Das kennen wir ja so vom Sachsen. Und da ist der Brandenburger vielleicht ein bisschen, ja, auch ähnlich, aber eben nicht so sächsisch. Da sage ich sicherlich nichts Neues. Und was war die Frage?
Es ging eigentlich um Kühlschränke und davor ging es um die Einladung. Ja, es ging um die Einladung, einfach mal nach Chemnitz zu gucken. Aber
naja, Chemnitz, ich muss jetzt auch keine große Fahne raushängen für Chemnitz oder so. Das ist jetzt auch nicht meine absolute Favoritenstadt, ganz ehrlich nicht. Aber es ist meine Jugend und Leander Hausmann hat es schön formuliert, es ist einfach die Zeit, wo er sich zum ersten Mal verliebt hat, wo er geliebt und gelacht hat. Und deswegen ist es meine Heimatstadt, also sprich, da komme ich her.
Du bist wegen deiner Berufung hierher gekommen, also nach Potsdam, nach der Schauspielschule, die Hans Otto hieß, bist du ans Theater in Potsdam, das genauso hieß. Das war aber nicht der Grund, oder?
Nee. Das war ein schöner Zufall. Ein ausgesprochen wirklich glücklicher Zufall, wie viele Sachen in meinem Leben echt glücklich verlaufen sind. Und wenn der Zufall nicht gewesen wäre, dann vielleicht würde ich nicht hier sitzen. Vielleicht würde ich überhaupt nicht mehr sitzen. Aber eine andere Geschichte, zum Beispiel, also dieses Potsdam und Hans Otto, Leipzig Theaterhochschule, 4 Jahre Studium, 2 Jahre teilt sich auf, 2 Jahre in der Theaterhochschule, so eher Theorie und ein bisschen Szenenstudium und ich weiß nicht, 2 Wochen an 4 Seiten Text arbeiten, ein bisschen öde und dann trotzdem irgendwie versauen alles an dem Tag der Prüfung beziehungsweise Szenenstudiums. Dann kommst du aber nach 2 Jahren in die Praxis an ein Theater, das nannte sich Studio und da kam ich nach Magdeburg und in Magdeburg wollte es der Zufall, der glückliche Zufall, dass ein Jürgen, ein Vorname ist mir leider entfallen. Ein toller Oberspielleiter, der war in Magdeburg mein Chef und der nahm mich mit. Glücklicher Zufall, weil normalerweise aus der Leipziger Theaterschule kommst du nicht Richtung Berlin, kommst du nicht Richtung Potsdam, kommst du nicht ganz in die Nähe von all diesen Theatern, Deutsches Theater, Maxim-Gorki-Theater, BE, Volksbühne, das schaffst du nicht. Da bleibst du unten in Zwickau, in Plauen, in Bautzen, in wie sie alle heißen. Oder eben im besten Falle nichts dagegen einzuwenden, überhaupt nicht. Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt damals. Da gab es aber keine Anfrage. Also die hatten mich irgendwie nicht auf ihren Zettel. Aber wer mich auf dem Zettel hatte, war dieser Gerd Jürgens, jetzt fällt es mir wieder ein, und der nahm mich mit nach Potsdam. Und so kam ich glücklicherweise hier in der heute wunderschönen Landeshauptstadt Potsdam an und habe von 1986 bis 1990 hier Theater spielen dürfen.
Das Hans-Otto-Theater, damals noch in der Brandenburger Vorstadt, ne? Das war noch nicht der neue Bau. Zimmerstraße, genau. Das war aber nicht deine erste Bühne. Deine erste Bühne war ja im Rahmen, wenn ich das richtig recherchiert habe, korrigiere mich, eines Pioniertheaters in Chemnitz. Und da warst du noch in der Schule, in der ersten Klasse. Ja. Wie bist du auf diese Bühne gekommen?
Zu Fuß. Und nee, ich habe da richtig vorgesprochen und war ganz kurzzeitig nur in der Nachwuchsgruppe, also bei den ganz Kleinen, bei diesen, das hielt ich für also unter meiner Würde. Ich war natürlich wahnsinnig begabt. Und nee, die haben das relativ schnell erkannt und irgendwie haben sie mich gleich als Rumpelstilzchen gebraucht, weil ich passte irgendwie glücklicherweise in das Kostüm, weil ich hatte die richtigen Maße. Und dann hatte ich gleich einen guten Start als Rumpelstilzchen und war schon aufgenommen in der großen Gruppe. Die große Gruppe hieß dann so, ich weiß nicht, wie die hießen, aber doch, wie die hießen, weiß ich immer noch, aber die hatte keinen Namen, das war halt die große Gruppe und die waren schon etwas älter. Das waren 7., 8., 9., 10., 11., 12. Klasse, EOS teilweise, richtig studierte Leute, schlaue Menschen. Ich war 6 Jahre alt oder 7 und ja, und war das Rumpelstilzchen. Und die haben mich aber freundlicherweise aufgenommen und dann ging die Karriere so ein bisschen los, ja.
Wie deine Eltern das fanden, ob es da diesen klassischen Kunst-Wirtschaft-Konflikt gab, das klären wir nach der nächsten Musik. Und die hast du selber ausgesucht, Walking in Memphis, ne?
Ja, das wäre ganz schön.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in der Sendung Smürek trifft. Heute mit dem Gewinner von 4 Grimme-Preisen, dem Deutschen Fernsehpreis und viel mehr. Heute haben wir gewonnen, denn er ist zu Gast in meiner Sendung. Willkommen zurück bei Smürek trifft, Jörg Schüttauf.
Hallo.
Wir tauchen nochmal in die Kindheit ein. Als sich die Schauspielerei in dein Leben so langsam reingearbeitet hat, wie war das mit deinen Eltern? Hatten die was anderes vor mit dir? Also irgendwie was Solides oder keine Ahnung?
Nee, sie hatten definitiv nichts dagegen. Und meine Mutter, die hatte auch vorher so einen kleinen Opernspleen. Also die wollte Sängerin werden. Dann hat sie mich in jungen Jahren zum Klavierunterricht gebracht, weil sie mich irgendwie auch in der künstlerischen, da habe ich mich eher nicht gesehen, weil draußen spielten die Kumpels Fußball und ich übte Klavier. Und irgendwann hörte ich dann mit 8 oder 9 dummerweise auf, Klavier zu üben und zu spielen und zum Klavierunterricht zu gehen. Aber Mutter hatte so eine theateraffine Art. Also mit der war ich auch zum ersten Mal im Theater in jungen Jahren beim Die Fledermaus, Operette. Und da war einer, der hat nicht gesungen, sondern war nur betrunken auf der Bühne. Und immer wenn er was gesagt hat, haben die Leute gelacht. Und da habe ich gedacht, das
kann ich auch.
Das kann ich auch.
Dein Engagement am Pioniertheater, würdest du sagen, dass dein Humor dich hier unterstützt hat? Also war Humor eine tragende Rolle so in deiner Kindheit?
Also ich kann mich erinnern an ziemliche harte Rügen von Seiten des Theaterleiters, Herrn Lange, der gesagt hat, ich soll verdammt nochmal irgendwann mal ernst werden und ernst bleiben, weil ich bin ja nur am Kichern und am Rumspinnen oder sowas, ja. Genauso wie man mir in der Schauspielschule gesagt hat, also Jörg, du bist so schlecht bist du nicht, aber lies mehr und werde einfach mal schlauer, ja. beides habe ich nie befolgt. Ich bin immer nur am Kichern und egal wie beschissen es läuft, ich kann eigentlich immer nur lachen und ja.
Eigentlich was ganz Angenehmes, wenn man den Humor in sein Leben...
Naja, manchmal bleibt einem ja auch wirklich nichts mehr übrig.
Das kann ja auch in der Familie ein Thema sein. Ne? Du hattest ja zwei Geschwister. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen deine Rolle, die du da hattest.
Naja, nee, Familie war... Also ich war zwischen zwei Mädels nicht das dritte Rad am Wagen, das will ich nicht sagen. Ich war schon der kleine Prinz in der Mitte, aber... Ach mein Gott, wir hatten so eine Neubauwohnung. Wir wohnten im Erdgeschoss, vor uns, vor dem Fenster die Klopfstange, die Teppichklopfstange und auf der anderen Seite der Wäscheplatz, ne? Und mit dem Kletterpilz. So,
das war... Das sind so schöne Bilder, ja, die sich da wieder auftun. In der Schule hatte ich also die Idee Schauspielerei nicht mehr losgelassen, das haben wir schon besprochen. Du hast dann auch kein Abi gemacht, Frage, weil du nicht wolltest oder weil du nicht konntest? Ich frage deshalb, weil in der DDR das Weiterkommen auf die sogenannte EOS, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, also erweiterte Oberschule ja wirklich nur ganz wenigen vorbehalten war. Es war nicht so ganz einfach wie heute, da einfach reinzukommen.
Ja, aber das hatte bei mir definitiv andere Gründe. Also da war der Zinsfunddurchschnitt einfach wirklich sehr durchschnittlich.
Wolltest du auch wirklich, hattest du ja gesagt, schon in der 8. oder 7. Klasse, hattest du ja schon.
Ich brauchte kein Abitur, um an der Schauspielschule anzukommen. Und die haben mir ja, wie gesagt, mit 8 Jahren versprochen, bleib gesund. Werd ein bisschen ernsthafter, auf so rumzulachen und zu spinnen. Dann wird das was mit dir. Und wir nehmen dich, also jetzt schon mal könnten wir dich nehmen, aber du musst eben noch deine Schule zu Ende machen. Und so war das eigentlich schon sehr, sehr programmatisch, was ich da so vor mir hatte.
Nach der Schule hast du dann so eine Lehre als Bühnentechniker gemacht. War das so eine Art Zeitüberbrückung, bis es dann richtig ins Schauspiel geht?
Mit dem Bühnentechniker war wirklich ein genialer Einfall zu sagen, Mensch, da kannst du hinter der Bühne mal gucken, was die auf der Bühne so treiben, wo du auch irgendwann mal landen wirst. Und das hat sich auch, also, ich kenne zum Beispiel Ulrich Mühe von da. Der war im Praktikum in dem Studio in Karl-Marx-Stadt als Student. Und der kennt mich daher auch, weil der wollte was von mir, ich nicht von ihm. Er wollte nämlich gucken in der Dekorationsabteilung, wo die Schreibtische stehen und welche Lampen wo stehen und wo die Gemälde hängen. Das konnte ich ihm sagen.
Das war dann schon so eine Art Beziehungsmanagement, ne, was du dann schon angefangen hast zu pflegen. Ist ja gar nicht schlecht.
Ja, aus Versehen.
Aus Versehen, aber immerhin.
Er konnte sich erinnern an mich, das hat mich sehr gefreut.
Ja. Du hast es eben schon erwähnt, da war ja dann auch noch die Volksarmee, das war ja Pflicht damals. Wann war das?
Weißt du das noch? 1980 bis 82 oder 80 bis 81.
Armee klingt ja nicht so ganz cool, aber irgendwas lernt man ja immer in jeder Situation. Was hast du da in der Zeit gelernt bei der Armee, was würdest du sagen?
Naja, ich kann mich halt an ein paar Typen erinnern, ne? Also schräge Vögel, diese Aufmüpfigkeit und diese Art und Weise. Also es sind einfach, das habe ich gelernt. Ich habe ein paar Typen, von denen ich heute so in mir so ein bisschen... nachforsche und grabe und dann denke ich an den oder an jenen und an das Gesicht und an die Art und Weise, wie aggressiv die drauf waren, wie liebevoll, wie weich, wie ehrlich oder wie verlogen auch, also oder welche Arschlöcher auch dabei waren, ja, oder so Anscheißer. Und das hast du im normalen Getriebe, Studium oder so, was erlebst du da? Da suchst du deine Zensuren, lernst es auswendig, gehst in deine Prüfung und siehst du, dass du das irgendwie 4 Jahre hinter dich bringst. Aber bei so einer permanenten Kriegsspielerei, das kam ja auch noch dazu, dass wir also wir waren ja praktisch, ja, also dass es so friedlich zuging, das lag ein bisschen auch an mir, sag ich jetzt mal.
Okay, also auf engstem Raum, auch mit Leuten lange zusammenleben, das ist dann auch im Prinzip das, was du beschreibst, dass man dann viel besser und viel intensiver auch Menschen kennenlernen kann. Schön an anstrengenden Zeiten ist ja auch, dass man davon mal eine Pause machen kann. Ich habe gelesen, dass einer der Gründe, warum du geheiratet hast, eine Woche Sonderurlaub bei der NVA war.
Irgendwie dachte ich, Mensch, kleine Runde Bauch und die Grundausbildung und du kommst nicht weg. Und diese Spielereien und diese ganzen verdammten Regeln und merkwürdigen Sachen, die von einem wollten, in einem Befehlston etc. und das ganze Gespiele, das ging mir irgendwann so auf den Zeiger, dass ich gedacht habe, jetzt muss hier irgendwie raus. Und da kam mir die Heirat in den Sinn. Und da habe ich kurzfristig geheiratet und kriegte eine Woche Sonderurlaub. außergewöhnlich für so eine Grundausbildung. Der geneigte Hörer aus Westdeutschland muss wissen, wenn wir 3 Monate Grundausbildung hatten, dann blieben wir auch 3 Monate in dieser Dreckskaserne. Und wenn wir danach vielleicht mal Urlaub hatten, dann fuhr man aber auch ziemlich die Hälfte dieser Zeit des Urlaubs mit dem Zug nach Hause, weil es wurde wirklich darauf geachtet, dass der Rekrut so weit wie möglich von seinem Zuhause weg.
Und diese Tochter, die im Prinzip damals geboren wurde, die hast du dann, und das habe ich auch gelesen, aber ich habe es nicht verstanden, deswegen frage ich dich jetzt, die hast du dann zufällig mal in Australien wieder getroffen. Wie kann man seine Tochter zufällig wieder treffen? Wie geht das?
Also, ich hatte ja kurz beschrieben, warum es zu dieser doch recht spontanen und Hochzeit kam. Und da war auch ein bisschen Liebe dabei. Aber die Liebe verblasste, umso weniger ich zu Hause war, umso mehr fragte sich meine Frau, warum sie eigentlich mit mir verheiratet ist und nicht vielleicht mit besser doch einem anderen oder wie auch immer. Und wie sich dann herausstellte, ging sie dann so auf andere Pfade, guckte mal eben, ob sie vielleicht mit jemand anderes, Vernünftigeren, besser klarkommt. Und so stellte sich heraus, dass es sehr bald vorbei war mit der Hochzeit, beziehungsweise also dann war die Scheidung so das Nächstliegende. Und dann durfte ich meine Tochter irgendwann mal nicht mehr sehen. Und ich war noch immer sehr jung. Und dann dachte ich mir, ach, wenn ich hier also die ganze Zeit irgendwo Krieg in irgendwelchen Familien einführe, warum soll ich das machen? Wem nutzt es? Gar niemanden. Also lasse ich das mal eben. Ja, und...
Ach, ein paar Jahre vergangen dann wahrscheinlich?
Ein paar ist gut. 18, 19 Jahre später bin ich dann irgendwie mit einer ZDF-Produktion von Herrn Rademann nach Alice Springs gefahren.
Raumschiff, oder?
Nee, das war was anderes, aber ähnlich anspruchsvoll. Aber ich habe da sofort zugesagt, weil man hat mir gesagt, Jörg, du brauchst das Buch nicht zu lesen. Du hast eine Rolle, du fährst alleine an den Küsten von Australien lang. Ab und zu nimmst du dann dein Funktelefon, dein CD-Funk oder CB-Funk. Ja, und quatschst mit deiner Freundin. Die haben echte Probleme mitten in der Wüste mit irgendwelchen Aborigines. Und da habe ich gesagt, da braucht er mir das Drehbuch. Wie viele Drehtage und wie lange? Was, 2 Monate Australien und fast 1 Monat bezahlt? Also richtig mit Drehtagen und so? Ja. Und du bist immer alleine und hast so einen geifernden Hund neben dir sitzen. Mit so sehr langen Backen. Okay, schön, sage ich. Das machen wir. Da braucht er mir das Drehbuch nicht schicken. Und wie ich in diesen LKW einsteige, irgendwo da oben in Darwin, also im Norden von Australien, und den starte, was wirklich bei so einem wesentlich 60 Meter langen Teil, weil das sind ja irgendwie gefühlt 7 Hänger, die der da mit sich rumschleppt. Kann er auch, weil die haben ja keine Kurven, die fahren ja immer nur geradeaus. Ja, jedenfalls, ich mache das Ding an und dann kam der Besitzer von diesem Truck und sagte, hey, mach die Maschine aus. Ich darf das nicht fahren. Ich sage, ich muss das fahren. Ich bin hier der Actor und ich muss, das ist meine Rolle. Ich bin hier der Trucker-Typ da. Und da kommt der Aufnahmeleiter zu mir, ach, sorry Jörg, das haben wir vergessen dir zu sagen, du darfst das nicht bewegen. Ich sage, wie soll ich denn dann die Rolle spielen, wenn ich das Auto nicht fahren darf? Ja, es ging dann so weit, dass die mir Palmen an dem Fenster vorbeigetragen haben, dass es so aussieht, als ob ich unterwegs bin. Also wirklich. Und da kam ich auf die geniale Idee und so, Mensch, du Scheiße, wenn ich das hier nicht fahren darf, dann ist es ja auch alles irgendwie ein Scherz gewesen mit dieser Ufergeschichte hier, also die Küste von Australien abzureisen. Ja, nee, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich sage, ich habe schon einen Fall. Alles, was ich hier an dem stehenden Truck mache in dieser Rolle, das können wir doch hier alles, also wir drehen das Ding um, zur Sonne hin, von der Sonne weg, dann warten wir, bis dunkel wird, alles drehen wir. Und da hatte ich plötzlich von diesen vielen, vielen Drehtagen die Hälfte meiner Drehzeit an einem Tag abgedreht. Da war die Produktion nicht so ganz begeistert, weil ich war an einem Tag dann plötzlich der allerbestbezahlteste Schauspieler von ganz Deutschland, seitdem es Film gibt und bis heute. Und da kam die auf die Idee, mich auf dem Hotelzimmer warten zu lassen, weil ich ja vielleicht morgen, übermorgen oder in einer Woche nochmal rein sollte für die anderen Drehtage. Und das hat mir dann irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, pass nur auf, wenn ihr nicht wisst, wann ihr dran sein soll, dann fahre ich jetzt, und zwar nach Hause. Ich fliege auf meine Kosten und ich komme auf meine Kosten wieder her. Weil zu Hause ist mir wirklich lieber, als hier auf diese Ventilator zu gucken im Hotelzimmer und zu warten, Standby, bloß weil ihr sauer seid, dass ich diesen Truck nicht fahren durfte. Aber ich wäre ja gerne gefahren, aber dann hatte ich diesen genialen Einfall und jetzt denkt ihr, oh, das hat er nicht verdient, der steht auf, der darf nicht, ja, aber deswegen sitze ich hier nicht rum. Da kam der Rademann und hat mich nach Sydney gebracht. Da waren wir nicht, wir waren in Alice Springs. Mit einer jungen Schauspielerin zusammen sind wir da mit so einer Cessna dahin geflogen und Sydney war genial, es war ein anderer Stern. Andere Bäume, fröhliche Menschen, wunderbares Wetter, tolle Stadt, wirklich ein anderer Planet. Und ich war so beseelt, dass ich am nächsten Tag nach so einer Party, die ich relativ fluchtartig verlassen habe, warum auch immer, versucht, dort wieder aufzutauchen. Ich bin auf der Suche nach dem Ort dieser Party am nächsten Tag durch die Sydney in so einer schönen alten Straße lang gestromert. Und da machte irgend so ein Irish Pub irgendwie ein Mensch die Tür auf und sagte zu mir, hey, Jörg, what must you do here? Da konnte Deutsch, Gott sei Dank, zu der Zeit. Mit dem Mann konnte ich mich gut unterhalten. Ja, jedenfalls rief ich meine Mutter an und sagte, Mensch, Mutter, weißt du, wo ich bin? Ich bin in Sydney, hier ist so schön, hier scheint die Sonne. Und um mich herum Pappgeräusche natürlich von Mädels und Jungs, die sich alle freuten, dass sie auf der Welt sind und Billard spielten etc. Und ich daneben, also beziehungsweise sitzend mit meinem Bierchen. Und da sagt mir meine Mutter am Telefon, wo bist du? Weißt du, wer eine Karte geschrieben hat? Die Katja. Welche Katja? Deine Tochter. Die große Katja. Zu der Zeit hatte ich dann auch schon ein anderes Kind mit einer ganz lieben Frau, schon lange. Und da dachte ich, ups, warte mal, die hat aufgeschrieben, wo die studiert. Und das war 400 Meter von dem Pub weg. Und dann sagte ich, setz dich mal hin, ich habe dir doch gerade erzählt, woher ich komme und so. Und wo ist das? Und dann sagte der, ey, Mann, 400 Meter von hier. Und da hat er dann Kontakt gemacht mit der Uni. Ja, und da wurde ich dann praktisch nochmal Vater.
Das ist ja wie im Film, könnte man sagen.
Ja.
War der Moment auch so? Also dieses Wiedersehen, wie war das? Wie überrascht war deine Tochter da?
Ja, das ist verrückt. Also das ist jetzt wollen wir es nicht weiter ausschmücken, denke ich, weil da wird vielleicht mal ein Film draus, weil das ist schon verrückt. Wenn du 19 Jahre später ein Kind triffst, was du eigentlich mehr oder weniger, das war abgehakt. Ja, das war einfach, wolltest keinen Stress machen und überhaupt. Und nur der Zufall wollte es, dass die Karte auch im richtigen Zeitpunkt bei meiner Mutter ankam, denn so viele Karten hatte Katja noch nicht geschrieben, nach Hause beziehungsweise zu ihrer Großmutter, wo der Umgang, dass die Großmutter sie sehen durfte, auch nicht so ganz einfach war, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das muss man auch dazu sagen. Also das war nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und Haya, Popeye und alles ganz einfach, sondern das war nicht so leicht. Und da plötzlich ergab sich was, weil die Tochter war groß, war alt genug, war 19 und hat ihr Schicksal in die eigene Hand genommen. Und nur der Zufall wollte es, dass ich an dem Tag in diesem Pub sitze und 400 Meter weiter ist diese Uni. Und dann haben wir 2 Tage miteinander verbracht. Dann ging ich wieder mit so einem Heiligenschein zurück nach Alice Springs. Dann konnten sie mit mir machen, was sie wollten. Ich fand alles toll bis zum heutigen Tag.
Was für eine schöne Geschichte. Und die lassen wir jetzt ein bisschen wirken mit Keimzeit, hast du dir gewünscht, ne?
Ja, das ist auch ein alles entscheidendes Lied, weil damals haben sie mich als Fahnder, mein erstes Casting sozusagen, ich wusste ja auch nicht, was das heißt, also Vorsprechen für einen Film oder für eine Serie. Und da haben sie mich gefragt, was meine Philosophie sei. Und da sage ich, witzig, ich habe gerade ein Lied gehört auf der Fahrt hierher. Und das ist von irgendeiner Band, keine Ahnung, noch nie gehört. Und die haben, kannst du das mal singen? Ich sage, ja, mache ich ja gleich. Und ich habe das dann vorgesungen und da gibt es eine Textzeile, weil sie fragen, was meine Philosophie ist. Lass es laufen den Berg hinunter, lass es laufen durchs Tal. Gott hat dem Fluss diesen Weg gegeben. Vielleicht tut das nicht nochmal.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der Schauspieler Jörg Schütt auf. Wir sind heute in der Sendung Smürek trifft und in der Braumanufaktur in Templin. Willkommen zurück. Jörg, gibt es zu viele Krimis?
Ja, es gibt zu viele Krimis und vor allen Dingen sind sie sich alle ziemlich gleich. Also es hat es alles schon mal gegeben.
Und da ist eben auch die Frage, du hast ja wirklich in sehr vielen davon mitgespielt. Gibt es so eine Art Schauspieler-Kriminalmüdigkeit? Also ich meine so Mord, Kommissar fährt zum Tatort, Angehörige informieren, Verdächtigen, sich irren und nach 85 Minuten dann den Täter doch irgendwie finden. Ist man dann, wenn man das ganz oft macht, hat man dann irgendwann den Wunsch, das nicht mehr zu machen?
Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Als dieses Casting, von dem ich gerade gesprochen habe, wo ich gesagt habe, hier, da gibt es das Lied von Keimzeit und das ist meine Philosophie, das habe ich dann tatsächlich gekriegt. Und das war in der Zeit 1990, 91, da fing das an, 91 nach München zu gehen. Das war genau die Zeit, wo hier alles mehr oder weniger, wo keiner mehr so richtig wusste, was passiert denn hier, wie Arbeitsamt, Firma wie Treuhandübergabe. Das habe ich alles, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mitgekriegt. Ich war in dieser Puppenstube München zu Hause plötzlich, wurde da mit rosaroten Pantoffeln empfangen und alles war...
Wir können ja kurz sagen, da ging es um die Serie Der Fahnder, ne? der auch Klaus Wendemann mal gespielt hatte. Na, da kann ich mich noch erinnern, dass ich es als...
Ich bin tatsächlich der Nachfolger von Klaus Wendemann gewesen, was ich allerdings alles nicht wusste. Weil ich war an der Zeit am Theater, als diese Dinger gesendet wurden. Das ist eben Vorabendprogramm von der ARD gewesen. Und damals gab es auch übrigens nur zwei Sender. Als ich anfing, gab es dann plötzlich Sat.1 und das Glücksrad und schon schwanden die Quoten sozusagen. Alle Welt sagte natürlich, es liegt an mir, aber ich habe mir die größte Mühe gegeben.
Du hast 46 Folgen durchgehalten.
Ja, und Klaus Wendemann auch nur 92. Ich wollte nur die Hälfte von dem machen, damit es mit mir nicht so endet, dass die mich irgendwann rausschmeißen. Und das habe ich tatsächlich durchgehalten. Und für mich war das aber als Schauspieler spannend zu sagen, Mensch, ich bin 29, ich bin 30, 31, da war die Mauer dann gefallen, 29 war ich. Ich war echt jung als Polizist. Und dann dachte ich mir, wie spielt man eigentlich so einen Beamten, nicht mit Uniform, von mir aus mit Lederjacke und eine knackige Jeans oder so. Aber wie müssen die drauf sein? Weil ich bin echt absolut, also ich habe eine kleine Polizistenphobie, wenn ich das mal sagen darf. Ich bin absolut kein Polizeifreund und einer von Regeln oder so. Das habe ich nicht gemocht und plötzlich bin ich selber einer. Aber ich bin halt ein Kriminalpolizist und hieß Thomas Becker und habe mich schauspielerisch gefragt, handwerklich gefragt, wie stellt man denn die Fragen, dass mir jeder glaubt, als ob ich mein Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Und das war wirklich schwer. Also in Hamlet, in Richard, in Amadeus oder irgendetwas Verrücktes zu spielen, von mir aus auch ein Polizeiruf und ein Täter zu sein, leicht. Aber Hände hoch, Waffe weg, wo waren sie denn am Donnerstag sozusagen, dass die Leute sagen, das hat doch was Schönes gesagt. Und das ist wirklich schwer. Und dann habe ich irgendwie nach 3 Jahren gemerkt, ich mache noch ein Jahr und dann habe ich es aber. Dann kann ich das. Und das war genau der Punkt. Ich, nicht, weil ich irgendwie, hallo, Flitzpiepe Schütt auf will, nur noch Kunst machen, Arthaus, ich bin was Besonderes. Nee, wenn ich das dann kann, dann reicht's mir. Dann kannst du das, dann drückst du den Knopf und dann geht das durch. So, und dann habe ich 7 Jahre nach dem Fahren, da habe ich eben nicht mehr Hände hoch, Waffe weg, wo haben sie denn am Donnerstag gesagt, dann habe ich nur noch tolle, liebe Jungs gespielt, auch manchmal schwere Verbrecher. Aber ich habe auch mehrfach die Welt gerettet. Ich habe Atombomben aus irgendwelchen Ölplattformen abgeknipst und zufälligerweise den richtigen Draht gefunden. Tolle Sachen.
Das ist mir eine Ehre, heute mit dir zusammen.
Also, das möchte ich aber auch mal sagen. Der Mann weiß überhaupt nicht, wer ich bin.
2002 kam, also vor 20 Jahren, 21 Jahren, kam der Tatort. Du warst 8 Jahre lang Tatortermittler mit Andrea Sawatzki zusammen als Kommissar Fritz Delvo. Unlängst ist ja irgendwie Corinna Harfuch als neue Ermittlerin in den Tatort eingestiegen. Und im Interview hat sie gesagt, wie überrascht sie war, welche Außenwirkung das hat. War das bei dir auch so?
Nee, ich habe es erst mitgekriegt, als es vorbei war. Also ich habe das nicht ernst genommen. Also die sind dann rumgegangen, als wir alle eingeführt wurden. Wir wurden dann so irgendwie 10, 12 neue Ermittlerteams sozusagen. Also die haben das alles ein bisschen verjüngt. Angefangen haben wir zum Beispiel, glaubt heute keiner, aber mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Wir waren alle die Neuen. Furtwängler und die waren alle dabei und wir waren eben auch neu und dann haben sie mich gefragt, haben sie mir so das Mikro vor die Nase gehalten, wie jetzt du mir hier bei Radio Potsdam und ist das nicht ein Ritterschlag, wie fühlt man sich? Ich verstand die Frage nicht. Ich sage, nee, das ist ein Film und zwar einer von vielen. Dass das so ein Kult ist und auch ein bisschen gemacht wird. Da wollen wir ganz ehrlich sein. Also es ist ein Sonntagabend, es ist eine geile Sendezeit, 20.15 Uhr, morgen geht's wieder los, da wird die Stechuhr wieder um 5 Uhr gedrückt und da geht's wieder zur Schicht. Ja, und so, Punkt. Und da gibt es gute und schlechte Tatorte und Teams kriegen nur das zu arbeiten, was ihnen da vorgelegt wird. Und manchmal hat man ein glückliches Händchen und es haut hin, das Drehbuch ist super und wird auch noch super umgesetzt. Oder das Drehbuch war eigentlich gar nicht so gut, aber es wurde besser umgesetzt oder umgekehrt. Das ist eine super Idee und eine Pfeife von Regisseur.
Man hat halt viel Einschaltquote, ne? Das bringt der Tatort ja irgendwie mit sich. Guter Sendeplatz, wie du ja auch schon sagst.
Nein, das macht dich wirklich also tatsächlich populär und das wusste ich alles nicht. Also das wusste ich tatsächlich und es ist Corinna wahrscheinlich genauso gegangen, dass man also, wenn man so vom Theater kommt oder so ein bisschen, naja, nicht von oben herab, das ist das falsche Wort, aber man nimmt das so ernst nicht, wie es offensichtlich medial ernst genommen wird. Und wenn man ehrlich ist, wer nimmt das mediale Interesse noch so ernst? Also wenn du dann diese Kommentare liest, wie Leute das fanden oder so, dann bin ich manchmal auch so erstaunt, wie viel Zeit die damit verbringen, sich also das zu haten oder zu nicht zu mögen oder total klasse zu finden.
Wo ich dann denke, ja. Nehmen Sie oft viel Zeit. Einer von den älteren Tatort-Kommissaren, du hast ja gesagt, da wurde jetzt viel ausgetauscht, war ja Manfred Krug. Den hast du auf eine ganz interessante Weise auch kennengelernt, weil du mal, ich glaube, ein Angebot bekommen hast, bei Liebling Kreuzberg mitzuspielen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und da ging es auch los mit einem ewig langen Fax, glaube ich. Ne? Da hast du dann gesehen, dass du da mitmachen kannst.
Nicht schlecht, also was ihr alle wisst, ja. Ja, das war tatsächlich, da gab es noch die Faxrollen und das Faxgerät und dann hieß es, ist nicht viel, ich fax dir das mal eben schnell rüber und ich kam fast nicht in den Flur, weil die Faxrolle war schon leer und das war alles Drehbuch beziehungsweise Rolle von so einem kleinen Berliner Ganoven. Vorstadt Ganoven, den der Manne Krug immer wieder freilässt, den die sogenannten Bestohlenen aus der Besenkammer oder beziehungsweise, also den die Bestohlenen, eine Familie in Berlin, dritter Hinterhof, keine Ahnung. Und da bist du, der kleine Vorstadt Ganoven wohl immer irgendwie, hat sich dumm angestellt. Also wunderbar, wunderbare Rolle. Jurek Becker, das Drehbuch, also tolle Dialoge, also dem Volk aufs Maul geschaut. Hast du heute wieder, kannst du Glück haben, kriegst du so ein Drehbuch in die Hand. Manchmal kriegst du ein Drehbuch in die Hand und sagst, so redet kein Mensch. Also bei Jurek Becker war das anders. Und ich sage, los, komm, das mache ich, das sind 2 Drehtage. Fürstlich bezahlt, super, super, mit einem guten Regisseur. Und eben Manne Krug kennenlernen. Heidi Witzka, den Manne Krug. Ja, ich komme da an und dann sagen die mir bei der Maske, ja prima, das lassen wir doch alles so. Das ist doch genau, das ist doch super. Dann denke ich, was, sehe ich aus wie ein Vorstadtganover? Das kann doch nicht sein. Gut, dann komme ich ins Kostüm. Ne, die haben ja alles schon an, das ist ja prima. Das ist ja, nee, das ist doch super. Muss man dazu sagen, das ist so ein Gewerke, also Maske genauso wie Kostüm. Wenn die da 250 Drehtage am Stück arbeiten, also Wochenenden frei vielleicht, aber eben, und es ist nicht immer einfach, mit dem einen oder anderen Star zu arbeiten, zum Beispiel eben auch Manne Krug, der sicherlich seine Eigenheiten hatte, ja, aber ich halte ihn immer noch für den Größten, ja, gar keine Frage. Und auch nach dem, was passiert ist, nämlich, es passiert Folgendes, ich sitze also da, gucke mich im Spiegel und denke, naja, ein bisschen was hätte ich schon gemacht, wenn ich hier was zu sagen gehabt hätte, aber ich habe ja nur 2 Drehtage. Und springe aus dem Stuhl, weil meine Krug auftaucht, will ihm die Hand reichen und sage, hallo Herr Krug, mein Name ist so und so und ich spiele diese, brauchen Sie nicht sagen, Sie spielen die Rolle nicht. Nahm seinen alten Knochen raus, packte seine Antenne da hoch, die hörte nicht auf zu wachsen und versuchte den Produzenten anzurufen und sagt, was habt ihr mir hier für eine Pfeife auf den Stuhl gesetzt, also mit dem drehe ich das nicht. Der sieht ja, wie sieht denn der aus hier, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was machen wir, gab's doch nicht oder wie auch immer. Also es war irgendwie, ich sah aus wie Werbung, aber eben nicht wie ein kleiner Vorstadtganove in Berlin. Sah ich genauso. Und bin immer hinterher geflitzt, weil ich gedacht habe, jetzt, der schmeißt mich raus. Nicht, dass er mich geschlagen hätte oder so. Also nee, aber also ich bin dann immer hinterher und sage, Herr Krug, kann ich gehen oder so? Nein, noch nicht. Und er versuchte immer, diesen Produzenten anzurufen. Dann kam die Besetzungsbürochefin und sagte, Mensch, Schütti, das hörte der dann wieder und kochte wie blöde, weil die nannten mich alle Schütti, weil sie mich noch aus dem DDR-Fernsehen kannten und vielleicht der ein oder andere Zurückgebliebene vom DDR-Fernsehen dort war in dieser Produktion. Ja, und jedenfalls, es ergab sich Folgendes. Ich ging dann runter in diesen dritten Hinterhof, holte mir irgendwie in so einem Müllcontainer so eine Kleidersammelbox, holte ich mir da so eine Jogginghose, irgendein verschlissenes T-Shirt, zog mir das an, ging zur Maske und so, kannst du mir mal eine kleine Trinkernase, damals hatte ich noch keine, kannst du mir das mal schminken und so weiter. Dann haben die mir so ein bisschen was getupft und ein bisschen so 2 Tage Bart mit Wachs geht das ganz gut, mit irgendwelchen Bartresten von irgendjemanden haben sie mir da drauf gepackt. Und dann ging ich zu Herrn Mannekrug, der immer noch versuchte, den Produzenten anzurufen. Und
bis dahin auch noch kein freundliches Wort für dich hatte, oder?
Definitiv nicht. Also der war so auf Krawall gebürstet, der Kollege. Und ich aber witzigerweise einer der wenigen, die so ein bisschen Parole geboten haben, weil in meiner Arschtasche von der Jeans hing der Vertrag. Und mit dem war ich ganz zufrieden. Und wenn ich dafür nicht mal was drehen musste, fand ich das noch witziger. Weil ich dachte, hey, für gar nichts machen. Also das ist schon mal eine große Kunst. Ja, und dann ging ich zu ihm hin und hatte diese alten Klamotten an und dann diese leicht blau getupfelte Nase und wir sind 3 Tage Bart. Und dann Krug, so besser? Ja, schon ein bisschen besser. Bisschen Fülle vielleicht, aber so können wir es probieren. Dann hat er sein Handy wieder zusammengeklappt, die Antenne wieder eingefahren und dann ging das los, noch 3 Stunden. Das war eine super Episode und am Ende hat er sich auch super cool, wie meine Krug eben war, entschuldigt und hat gesagt, oh, ein bisschen recht hatte ich doch. Ich sage, Sie hatten vollkommen recht. Das war genau meine Meinung, aber das heißt, machen wir nicht nur einen Drehtag mal. So, und am zweiten Tag kam ich da an und alle haben gesagt, Mensch, was hast du mit dem Krug gemacht? Der ist so nett geworden, der ist so lieb geworden. Und da hat mir, darauf bilde ich mir wirklich was ein. Und Jahre später habe ich ihn im Hotel getroffen und da hat er mich gegrüßt und hat von Weitem gerufen, mit einem leicht schiefen Hut und ein bisschen rausgeklappte Hemde aus der Hose. Kam er gerade von einem schweren Drehtag, von seinem Hamburger Tatort oder so. Schütti, komm her, wir trinken hier ein. Und dass er den Schütti noch kannte, diesen Namen, das fand ich
das ist schön. Das ist auch irgendwie ein Happy End von dieser schönen, wirklich schönen Geschichte. Wir reden gleich über Erich Honecker und das Wohnmobil. Eine interessante Analogie. Bleiben Sie dran. Und solange hören Sie Musik von Jörg Schütt auf, nicht gesungen, aber ausgesucht, Bruce Springsteen. Und wir wollen eigentlich fast Filmmusik machen, ne? Also so ein bisschen.
Philadelphia, wa?
Genau, Streets of Philadelphia. Willkommen zurück bei Smürek trifft. Willkommen zurück, Jörg Schüttauf. Du hast einmal sehr erfolgreich die Rolle des Erich Honeckers in der Komödie Vorwärts immer gespielt. Und letztes Jahr kam das Ost-West-Drama Das Mädchen mit den goldenen Händen mit dir in einer der Hauptrollen in die Kinos. Ost-West, wie sehr ist das noch ein Thema für dich?
Das wird es immer bleiben. Also ich habe keinen Grund jetzt zu sagen, aber es ist, wenn wir Ost-West sagen, ist es vielleicht auch West-Ost, weil das Interessante ist natürlich auch, dass man, wenn man den Frankfurt am Mainern zuhört, ja, dass die auch ihre Vergangenheit haben und dass sie auch ihre Geschichten haben. Und als ich zum Beispiel Tatortkommissar war, habe ich mit so Alt-68ern da gesessen und habe da auch wahnsinnig gestaut, was die für eine Geschichte haben und wie die aufgewachsen sind und mit welchen Ängsten oder beziehungsweise mit welchen Streitigkeiten in ihrer Elterngeneration und so weiter, welche Auseinandersetzungen da stattgefunden haben. Das war für mich interessant, aber das ist da wahrscheinlich, jetzt bin ich nicht schlau genug, das zu Ende zu formulieren, weil es ist wirklich spannend, weil was mich wirklich gewundert hat, ist, ich habe letztens einen Mann getroffen, der mich nach Hause gefahren hat, da war ich nicht mit meinem Mobil als selbstständiger Fahrer am Set und da hat er mich vom Set nach Hause gefahren und der ist ein alter West-Berliner und dem habe ich erzählt, wie ich den Mauerfall erlebt habe und es ist ja, wie wir wissen, schon eine ganze Weile her. Und das fand er hochspannend und total interessant. Und ich fand es ganz ernüchternd und ein bisschen erschreckend, 35 Jahre später, der hat sowas noch nie gehört. Dass ein DDR-Bürger erzählt, wie er das empfunden hat. Also der kannte diese Geschichten nicht. Und das finde ich, man muss es nicht permanent und immer wieder erzählen, aber dass das so belanglos ist und dass das so von überhaupt keinem Interesse ist auf der anderen Seite, das halte ich für eine Mangelerscheinung.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war unlängst im Bayerischen Wald. Da kam so ein Wandersmann über das Feld gelaufen. Und nachdem er erzählt hat, müssen wir aus Potsdam kommen, war seine Antwort, aus der DDR. Und da dachte ich, krass, nach so vielen Jahren ist das im Prinzip die erste Assoziation, eben auch DDR formulieren. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch das Gefühl, die jungen Menschen, die jüngeren Generationen wollen davon eigentlich nicht mehr so viel wissen, ne? Von Ost-West, die wollen das irgendwie, glaube ich...
Nee, definitiv nicht. Ja. Und das ist auch, der Zug ist abgefahren, also das muss auch nicht sein. Mhm. Meine Tochter kriegt das eben so mit und schüttelt gelegentlich auch mit dem Kopf, weil dort, wo sie studiert und was sie macht, also meine Kleine, die ist auch viel rumgekommen und ist ganz schlau und internetaffin und dies und jenes. Aber in diesen Studienfächern, die sie belegt, ist eben zu 80% oder 90% oder 95% alles zugereistes Personal. Nichts gegen diese wunderbaren Menschen, die da zu uns kommen. Aber die haben mit dieser Geschichte nichts am Hut. Und nur meine Tochter kann was erzählen, weil sie ihre Eltern kennt. Und die kommen eben von hier. Und die haben so ein paar Bilder und Geschichten, die für viele nicht so sehr interessant sind oder wir es zu wenig aufhängen. Wobei ich auch sagen muss, wenn wir jetzt Filme machen und permanent über diese Geschichte erzählen, jetzt werde ich auch ein bisschen unkonzentriert, merke ich gerade, weil es ist wirklich wichtig zu erörtern. Mich ärgern teilweise Sachen, wenn ich so ein Schwarz-Weiß-Denken habe. Also DDR war Stasi und Diktatur. Und
schon sehr reduziert dann auch, ne?
Das tut so weh, auch in einer Schauspielerseele, die eigentlich ganz gerne so ein bisschen in den Grautönen arbeitet. Eben ganz gerne so ein bisschen differenzierter und ein bisschen genauer, weil wir sind alle nicht schwarz-weiß. Das geht einfach nicht und das ist einfach so nicht. Und wenn du das einforderst, gibt es dann eben eine Antwort, das ist sehr unterschiedlich, muss natürlich auf die entsprechenden Leute treffen. Und gelegentlich gibt es eben dann so eine Antwort, die dich dann eben wirklich ein bisschen zornig oder ein bisschen blass werden lässt. Jörg, wir lassen es, super Einfall von dir, geniale Idee, das anders zu erzählen, besser zu erzählen möglicherweise. Wir lassen es trotzdem so, wie es da steht, weil das versteht der internationale Markt besser. Also so einfach, so blöd, ja. Und das ist dann sehr ärgerlich. Und du bist aber das Gesicht für diese Blödheit. Weil das ist nicht diese Produzentin oder der Produzent, der das gesagt hat. Oder die Leute, die das abnicken, Redaktionen und so weiter und so fort. Sondern das bist dann du. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwie in der S-Bahn oder U-Bahn angesprochen hast. Herr Schüttorf, ich habe sie eigentlich immer gemocht, aber dass sie bei dem Scheiß mit dabei waren. Das finde ich jetzt wirklich, also, ups.
Schade, dass man sich das nicht traut und nicht erlaubt, ne, das so ein bisschen differenzierter darzustellen. Empfindest du so eine, also ist das ein Geschenk oder empfindest du so eine Art Dankbarkeit, dass du beide Systeme erleben durftest? Weil das ist ja dann auch irgendwie das Schöne, dass man beide Blickwinkel vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, ne? Also,
ja, aber im Grunde ist es auch nichts anderes, als wenn man zum Beispiel im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und plötzlich nach Hamburg zieht. Sag ich jetzt mal. Also es ist einfach so, Kollegen, die, ich nenne jetzt mal Armin Rohde oder so, das sind Jungs wie du und ich, die reden genauso. Die haben natürlich eine andere Vergangenheit, eine andere, aber so anders ist die Sozialisierung auch nicht. Also dieses Kumpelhafte, dieses Miteinander, dieses aus wenig ein bisschen was machen, Hauptsache die Sonne scheint und das Auto wird gewaschen am Wochenende, wie auch immer. Also das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Natürlich gibt es Unterschiede. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt als ehemaliger DDR-Bürger zum Beispiel, ich habe mein Studium beendet 1986, ich musste nie Angst haben, irgendeinen Job zu verlieren oder so. Ne? Und wenn ich mir das heute angucke, wie sich junge Leute Platte machen müssen, dass sie irgendwie zur Miete irgendwie was dazu verdienen, damit sie sich das leisten können, irgendwo zu wohnen. Ja, und dies und jenes, also diese Zwänge, die es immer schon gegeben hat, mal mehr, mal weniger im Osten wie im Westen, aber im Osten eben überhaupt nie so. Das war schon sehr sozialistisch, was da so abgefeiert wurde, mit allen Schwächen und allen Mängeln, die es natürlich auch zu benennen gilt und die Gott sei Dank nicht mehr da sind, ja. Aber also ich will jetzt auch nichts schönreden oder sonst irgendwas, aber es gibt eben Unterschiede und die machen was mit dir, wenn du was anderes erlebt hast. Aber wenn dir pausenlos gesagt wird, was du Furchtbares erlebt hast und du dann denkst, so schlimm war es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Das muss gestattet sein, das sagen zu dürfen und hinterfragen zu dürfen.
In unserer Sendung auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass du diese Worte gewählt hast und auch über deine Darstellung deiner Sichtweisen, was das Ost-West-Thema betrifft. Wir sind am Ende der Sendung angekommen und nehmen dafür dann auch gleich noch eine Ost-Band, wenn man das so nennen will, wie auch immer, Silly. Ja, ganz bekannt und natürlich auch in den alten Bundesländern oder in der damaligen Bundesrepublik erfolgreich. Bataillon d'Amour, ne?
Genau. Nee, mich beeindruckt einfach diese Frau, dieses Vollweib mit diesen wilden Haaren. Und außerdem ist es wirklich ein guter Song.
Ich sage danke für die Zeit, die du dir genommen hast. War eine schöne Sendung, sehr viele Geschichten. Für Menschen, die jetzt erst ein bisschen später reingeschaltet haben, der Hinweis auf unserer Mediathek. Da hängt das dann drin und da kann man es auch in Ruhe nochmal hören. Ich wünsche einen schönen Sonntag, denn wir strahlen ja Sonntag aus. Ich danke nochmal hier dem Forsthaus Templin, der Braumanufaktur, dass wir hier trotz nicht geöffneter Gaststube hier mal sein durften. Ich danke herzlich, einen schönen Sonntag. Dir nochmal, was machst du sonntags eigentlich immer so gewöhnlich, wenn du nicht drehst?
Schwimmen.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.